Und so konnte dank der Vermittlung des Schattenstaates und seines Großkanzlers der Ukraine-Konflikt beigelegt und Frieden zwischen den Weltmächten geschlossen werden. Die Präsidenten beider Länder erhielten zur Unterzeichnung der neuen Verträge exklusive Hörnerschreiber aus der offiziellen Stiftmanufaktur des Schattenstaates. Einst wird es so kommen, Freunde, und dann werden die Stifte, die ihr heute kauft, Zehntausende wert sein. Also haltet nicht ein und betrachtet den Kauf eines Hörnerstiftes nicht als Erwerb eines Schreibproduktes, sondern als eine Investition in eine spekulative Altersvorsorge. Heute vorstellen werden wir den Levio-Füllfederhalter in elegantem Schwarz und den Materia-Kugelschreiber mit Holzeinlagen. Außerdem hat Hörner seine Produktpalette erweitert und bietet nun auch sehr schicke Uhren an. Etwa das Modell Pulsar Sport Automatik hier. Mit ihr vergeht die Zeit gleich schneller oder auch langsamer, ganz wie man es braucht. Schreibwaren und mehr von Hörner. Da wird Zukunft geschrieben.
Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von Betreuten Kacken. Heute schauen wir uns erstmal ein neues Video von Mr. Wissen2Go an. Das würde passieren, wenn Deutschland angegriffen wird. Wurde mir wärmstens empfohlen für ein betreutes Kacken in den Superchats. Allerdings weiß ich gar nicht mehr weswegen. Also finden wir es heraus.
Das passiert, wenn in Deutschland Krieg ist. Ein Video mit diesem Titel habe ich vor knapp 8 Jahren hier bei YouTube hochgeladen. Inzwischen hat es rund 4 Millionen Aufrufe. Das zeigt, es gibt ein großes Interesse an diesem Thema. Aber es ist auch ein Szenario, mit dem man sich eigentlich gar nicht beschäftigen möchte. Uns allen wäre zu wünschen, dass es niemals aktuell wird. Allerdings ist das Thema Krieg in den vergangenen Jahren auch bei uns stark in den Fokus gerückt. Ausgehend vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Der deutsche Verteidigung. Das geht mir auch so auf den Sack, dass die das immer mit dieser Zwangsneusprechweise den russischen Angriffskrieg nennen. Als wären wir hier in der fucksozialistischen Partei, ja, und wenn man von Trotzki spricht, dann muss man immer sagen, der Verräter Trotzki, weil man sich sonst verdächtig macht, nicht auf der richtigen Seite zu stehen und als nächstes ins Gulag zu wandern. Das ist so eine zwangsneurotische Scheiße, und dass sie das selbst nicht merken, was sie damit tun, das ist, spricht Bände.
Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht davon, Deutschland müsse, Zitat,
bis 2029 kriegstüchtig sein.
Und die Bundeswehr hat erst kürzlich in Hamburg den sogenannten Spannungsfall geübt. Gleichzeitig wird viel über das Thema Wehrdienst diskutiert und darüber, ob es eventuell bald auch wieder eine Wehrpflicht geben könnte. Viele von euch haben deshalb Fragen. Dieses Video hier ist der Versuch, eine Antwort auf das, was ihr so in den Kommentaren und Nachrichten schreibt. Und was es definitiv nicht ist, Teil einer irgendwie groß angelegten Vorbereitung eines Krieges, nur möglichen Theorien direkt etwas entgegenzusetzen. Außerdem wollen wir mit diesem...
Das klingt überhaupt nicht verdächtig.
Ja, vor allem Leute, die das glauben, die besänftigst du auch damit, indem du direkt das schon mal vorausschickst. Es geht hier nicht darum, diesen Gedanken schon mal in euren Kopf zu pflanzen.
Ja, der große Bruder lässt euch wissen, das ist ein harmloser Beitrag zur Informierung der Massen. Ja, schön, schön.
Wie du hier das Video von damals ein bisschen aktualisieren. Los geht's. Im Baltikum wird es ernst. Russland zieht seine Truppen an der Grenze zu Estland zusammen. Immer mehr Verbände treffen dort ein, ähnlich wie Anfang 2022 an der Grenze zur Ukraine. Die Regierung von Estland ist besorgt und beantragt deshalb Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags. Die Befürchtung ist, Russland könnte innerhalb kürzester Zeit angreifen. In Deutschland wird deshalb der sogenannte Spannungsfall beschlossen. Die Bundeswehr wird in Alarmbereitschaft versetzt.
Ja, oder du hast einen Haufen fliegende Scheiße in der Nähe vom Flughafen oder von Flughäfen, die gesehen wird von irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Polizisten oder so, nicht auf Video festgehalten wird. Und darauf aufbauend spricht der Innenexperte der CDU schon mal davon, Kiesewetter war das, glaube ich, dass man den Spannungsfall auslösen sollte. Also wir wissen nicht, was das ist. Wir vermuten einfach mal russische Drohnen. Es gibt nicht mal ein Video davon, geschweige denn irgendwas Abgeschossenes oder so. Also das ist ja, worüber wir gerade reden, wenn es um den Spannungsfall geht.
Ich habe auch das Gefühl, ich kann das jetzt wieder nicht nachvollziehen. Man, heute ist ja wirklich eine 1984-Folge. Ich weiß nicht, ob das in den Archiven schon geändert wurde, aber ich habe das Gefühl, dass mein ganzes Leben lang schon Truppen an der baltischen Grenze zusammengezogen wurden. Also nicht mein ganzes Leben vielleicht, aber schon seit 10 Jahren irgendwie. Ich höre das so oft und immer wieder.
Ja, ja. Das hat auch einen richtig negativen Effekt aus Ihrer Sicht eigentlich gehabt vor dem Ukraine-Krieg, weil als Sie dann wieder davon gesprochen haben, aber diesmal echt, diesmal macht der Ivan es wirklich, hat man das halt einsortiert wie die 100 Mal davor. Im Grunde bei jeder Militärübung war halt die Rede davon.
Ja.
Was da für Truppenkonzentrationen schon mittlerweile sein müssen an der baltischen Grenze? Millionen! 200 Divisionen oder so.
Ist wie der Regenwald. Ne? Also er ist nie fertig abgeholzt, aber es werden jede Sekunde so und so viele Fußballfelder abgeholzt. Das habe ich schon in der Schule gelernt.
Ein Szenario, das Gott sei Dank nur fiktiv ist. Es wurde Ende September 2025 geprobt bei der größten Bundeswehrübung seit dem Ende des Kalten Kriegs. Red Storm Bravo war der Titel. Hauptschauplatz war Hamburg und auch die NATO war beteiligt. Und immer wieder ist da in der Berichterstattung dieses eine Wort aufgetaucht, das ich...
Könnte man auch auf Deutsch mal formulieren. Roter Sturm, Hurra!
Ich eben auch schon erwähnt habe, nämlich Spannungsfall.
Klingt aber gleich irgendwie unheilvoller.
Was bedeutet das genau? Ist ein Spannungsfall?
Der rote Sturm, das ist halt einfach, keine Ahnung, die ganzen armen Schweine, die eingezogen werden und da reingeworfen werden. Das ist der rote Sturm dann.
Und Krieg? Und wenn nicht, wo liegt da der Unterschied? Starten wir einmal ganz grundsätzlich mit einer Begriffsklärung. Was hat es damit genau auf sich? Wie so vieles im deutschen Recht ist auch das Thema Krieg in unserer Verfassung geregelt, im Grundgesetz.
Genauer gesagt, in der...
Ja, ich bin mir sicher, wenn es so richtig hart auf hart kommt, dann wird das von so großem Belang sein.
In Artikeln 80a.
Ich meine, es ist nicht so, als hätten wir die Scheiße wegen dem Schnupfen neulich ausgehebelt.
A und 115a. Unterschieden wird dabei in insgesamt 4 Fälle. Den Spannungsfall, den Verteidigungsfall, den Zustimmungsfall und den Bündnisfall. Gemeinsam haben diese Fälle alle, dass sie sich damit beschäftigen, was bei einem sogenannten äußeren Notstand passiert. Also vereinfacht gesagt, einem drohenden, einem bevorstehenden oder auch einem schon erfolgten Angriff gegen die Bundesrepublik Deutschland.
Mein Szenario ist ja, dass sie diesen Spannungsfall, also diese äußere Bedrohung, die aber nie richtig real wird, einfach aufblasen werden zu etwas, was dann auch ohne, dass wirklich etwas passiert, autoritärere Politik rechtfertigt. Also zum Beispiel härteres Vorgehen gegen die AfD, härteres Vorgehen gegen Demonstranten und so weiter. Aufbauend halt auf sowas wie den Drohnensichtungen oder Sichtungen von irgendeiner Scheiße, die fliegt.
Wichtig dabei ist, es geht tatsächlich um deutsches Bundesgebiet. Wenn zum Beispiel ein deutsches Schiff irgendwo auf dem Meer weit draußen angegriffen wird oder eine deutsche Botschaft im Ausland, dann ist das etwas anderes. Dabei werden verschiedene Stufen skizziert.
Dann
genau
kommt Paragraph 17 Absatz B. Das ist natürlich nicht damit zu vergleichen. Ne?
Vorgeregelt. Starten wir mal mit erstens der...
Jeder weiß, wenn die Stimmung in der Presse ist, das wird jetzt gemacht und ansonsten bist du halt ein Verräter an allem, was uns gut und teuer ist und an der Vielfalt und der Freiheit und so, dann wird kein Gummirichter, den wir in diesem Land haben, dem im Wege stehen. Egal, was das ist und egal, was irgendein Gesetz dazu sagt.
Der Spannungsfall. Der Spannungsfall gilt als Vorstufe des Verteidigungsfalls. In einem Kommentar zum Grundgesetz wird das folgendermaßen formuliert. Seine Feststellung setzt eine Zeit schwerer außenpolitischer Konfliktsituationen voraus, die den Eintritt des Verteidigungsfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten lässt.
Ja, und wir haben gerade eine Regierung, deren Innenexperte davon spricht, das wäre gegeben, wenn Bullen irgendwas Fliegendes über einem Flughafen sehen. Also so klar und eng ist das dann definiert.
Erfasst werden nicht nur militärische Kriegsgefahren, sondern auch moderne Spannungslagen. Etwa durch konkrete staatsterroristische Bedrohungen. Das heißt, Deutschland wird zwar noch nicht angegriffen, die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs ist aber groß. Bei der vorhin erwähnten Bundeswehrübung ist genau das.
Ja, es ist wieder der klassische Paragraph. Wir haben hier eine Richtlinie und wir haben sie so weit ausgedehnt, dass sie alles bedeuten kann. Wenn es uns passt, bedeutet es das.
Wenn die Russen unsere wichtigste Pipeline sprengen würden, wäre das eigentlich
dann
die
nicht.
Grundlage dafür?
Dann nicht. Das ist außerdem nie passiert.
Annahme gewesen. Wie genau der Spannungsfall definiert ist, das steht nicht im Grundgesetz. Da gibt es also Spielräume. Klar festgelegt ist dagegen, wer den Spannungsfall beschließt. Und das ist der Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit. Der Bundesrat muss nicht zustimmen. Und welche Folgen hat der Spannungsfall? Zusammenfassend könnte man sagen, Deutschland soll vorbereitet werden für eine...
Vielleicht machen die auch deshalb so Druck, damit sie auch die zwei Drittel zusammenbekommen. Weil, also, je nachdem, ob das BSW reinkommt und wenn die AfD stark abschneidet, kriegen sie die zwei Drittel nicht mehr.
Stehende Verteidigung. Da geht es vor allem um Alarmbereitschaft, um Zivilschutz, um Verlegung von Truppen, aber auch darum, dass der Staat mehr Rechte bekommt. Zum Beispiel kann die Bundeswehr im Spannungsfall auch im Inneren eingesetzt werden. Und dann gibt es dann noch eine Folge für sehr viele Männer in Deutschland. Im Spannungsfall wird die Wehrpflicht automatisch aktiviert. Das heißt, alle Männer im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren können zum Wehrdienst verpflichtet werden. Auch diejenigen, die bisher nie verpflichtet worden waren. Dabei gilt, den Dienst an der Waffe darf man aus Gewissensgründen auch verweigern. Nach herrschender Rechtsmeinung auch im Spannungs- und Verteidigungsfall. Dann allerdings...
Die wird sich ein wenig ändern, wenn dieser Fall wirklich eintritt.
Allerdings kann man unter Umständen trotzdem verpflichtet werden, nämlich für einen Ersatz...
Ich habe das Einzige, womit du wirklich halbwegs safe bist, ist, wenn du nicht nur irgendwie eine AfD-Mitgliedskarte hast, sondern als richtig aktiver Akteur in der Szene tätig warst. Also ich glaube, da haben die dann wirklich keinen Bock drauf, dir eine Knarre in die Hand zu geben.
Ersatzdienst, zum Beispiel im Zivil- oder im Katastrophenschutz. Was übrigens im Spannungsfall nicht möglich ist, im Sinne des Selbstbestimmungsgesetzes sein Geschlecht im Personenstandsregister von männlich auf weiblich ändern zu lassen, um sich der Wehrpflicht zu entziehen. Das ist eindeutig geregelt. Frauen sind im Spannungsfall generell nicht von der Wehrpflicht betroffen.
Das Trans-Ding, das ist das Wichtigste überhaupt und deren Identität, das ist auf jeden Fall real. Es sei denn, es ist Krieg, dann nicht. Dann sind das halt Männer.
Ja, es sei denn, es wird ernst. Es sei denn, es bedeutet wirklich etwas.
Im Verteidigungsfall sieht das aber ein bisschen anders aus. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Jetzt erstmal noch zu...
Das ist doch wieder... Also das ist doch wirklich Doppeldenk. Du musst halt so tun, als sei das eine Frau unter Strafe. Es sei denn, es ist irgendwo Krieg, dann ist das ein Kerl und du kannst ihm eine Waffe in die Hand drücken, ja? Und das, wenn das in dir irgendwelche Dissonanz erzeugt, dann ist das dein Problem.
Zu zweitens. Der Zustimmungsfall.
Ich meine, dann bist du im Zweifelsfall sogar ein feindlicher Zersetzer. Ne? Dann bist du russischer Propaganda über unsere freie Lebensweise hier aufgesessen. Und auch das wäre etwas, wofür ein Spannungsfall ziemlich gut wäre, dass du halt ganz anders noch mit uns ins Gericht gehst und generell alle, die das Grundparadigma unserer momentanen Gesellschaft, auf der zum Beispiel die Transsache aufbaut, hinterfragen, zu Kollaborateuren mit dem Feind erklärst.
Also mal aus einer taktischen Perspektive auch gesprochen, wenn ich russischer Führer wäre oder so weiter, dann würde mir als letztes einfallen, jetzt das verdammte Baltikum anzugreifen. Also es ist ja klar, in der Ukraine macht man Fortschritte, aber langsame Fortschritte. Das ist schon ein anstrengender Krieg. Und jetzt ohne Not, ohne taktische Notwendigkeit, sich direkt auf NATO-Gebiet begeben und direkt mit diesem großen Bündnis einen Krieg anzufangen. Warum? Warum? Also... Das kommt einem so sinnlos vor.
Ich sehe die größte Gefahr eigentlich darin, dass der Westen nicht akzeptiert, dass die Ostukraine dauerhaft in russische Hand fällt und dahingehend eskaliert. Also entweder irgendein Zeug liefert, was dann tatsächlich eine Eskalation herbeiführt, oder mit Truppen irgendwas macht, was wahrscheinlich an diesem Punkt schon notwendig wäre, es sei denn, du lieferst irgendwie taktische Atomwaffen oder so, um halt wirklich die Gesamtlage des Krieges zu verändern. Oder irgendein Pearl Harbor macht, irgendein Fake-Ding, um sich dann anderweitig in diesen Krieg einmischen zu können, und zwar direkt. Wieso solltest du weiter eskalieren, wenn du gewinnst?
Der Zustimmungsfall
ist... Ja, und der Sieg jetzt auch nicht so überwältigend ist, dass du deine eigene Kraft überschätzt oder so weiter. Ne? Also das ist ja genau eigentlich das Kriegsszenario, in dem du keine neuen Fronten haben willst, aus russischer Sicht.
Eine Art Spannungsfall light. Vereinfacht gesagt bedeutet das, der Bundestag kann beschließen, dass bestimmte Regelungen, die im Spannungsfall gelten, auch ohne tatsächlichen Spannungsfall in Kraft treten können. Teilweise ist das schon mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag möglich, teilweise...
Was meinst du eigentlich, was war damals deren Plan, als die Istanbul-Sache sabotiert haben, als Boris Johnson denen verboten hat, Frieden zu schließen, auf der Basis von Ostgebiete abtreten, und also Donbass abtreten und keine westlichen Bündnisse? Haben die wirklich gedacht, dass es gelingen würde, nur der ukrainischen Armee mit genug materieller Unterstützung die Russen komplett aus der Ostukraine zu vertreiben? Oder den Krieg so für sich zu entscheiden, dass der Russe sagt, okay, das war's jetzt, ich lecke meine Wunden.
Womöglich? Vielleicht war das, also keine Ahnung, man weiß ja, wie der gesagt, wieder nichts. Und wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind, ist uns ja unbekannt. Aber hat ein Amerikaner jetzt bei Boris Johnson angerufen, weil er noch nicht genug Waffengeschäfte abgeschlossen hat, um sich selbst zu bereichern? War das der ehrliche Glaube an den Sieg? Keine Ahnung, ich könnte mir das alles vorstellen.
Also braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Der Zustimmungsfall soll vor allem dann angewendet werden, wenn nur bestimmte Maßnahmen getroffen werden sollen. Vor allem die Wehrpflicht könnte dann nicht so einfach aktiviert werden. Möglicherweise könnte im Krisenfall das eine Vorstufe des Spannungsfalls sein. Und dann ist dann noch drittens der Bündnisfall. Die Bundesrepublik Deutschland ist Teil verschiedener Bündnisse, vor allem natürlich der Europäischen Union und der NATO. Beide Bündnisse schließen mit ein, dass man sich gegenseitig unterstützt, wenn ein Partner angegriffen wird. In Artikel 5 des NATO-Vertrags heißt es, die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Sie vereinbaren daher, dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen der Partei oder den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet. Dieser sogenannte Beistandspakt bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass man direkt in den Krieg zieht für ein anderes Land oder, besonders wichtig für Deutschland, den Angriff auch juristisch als Angriff gegen sich selbst wertet. Dann würde nämlich automatisch der Verteidigungsfall eintreten. Auch der Spannungsfall tritt nicht automatisch durch Artikel 5 in Kraft. Ein Beispiel dafür, als die USA am 11. September 2001 von der Terrororganisation Al-Qaida angegriffen worden sind, haben sie zum ersten Mal in der Geschichte der NATO Artikel 5 beantragt. Deutschland hat die USA daraufhin zwar unterstützt, allerdings nicht den Spannungsfall beschlossen. Generell muss man sagen, ist es mit Terrorangriffen kompliziert, denn würde Deutschland massiv von Terroristen attackiert, dann könnte das theoretisch den Spannungs- oder Verteidigungsfall bedeuten. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Der Bundestag schreibt dazu auf seiner Website, das wäre unter anderem so, weil, Zitat, die Feststellung des Verteidigungsfalls Rechtsfolgen für das deutsche Staatsgefüge habe, die nicht zu dem Gefahrenpotenzial zeitlich und örtlich begrenzter Terrorangriffe passten. Auch bei Cyberattacken auf die Infrastruktur der Bundesrepublik kann nach überwiegender Ansicht nicht von einem Verteidigungsfall im Sinne des Artikel 115a die Rede sein, es sei denn, damit wäre eine existenzgefährdende Destabilisierung des Staatswesens verbunden. Und damit sind wir auch schon direkt beim vierten und folgenschwersten.
Ich mache diese Paragraphenreiterei so glücklich, ne? Als ob das irgendwas bedeuten würde, wenn die Bock hätten. Als ob irgendwas von diesen ganzen geschriebenen Kilometern von Texten nicht über den Haufen geworfen werden könnten, wenn sich die neue Situation ergibt.
Nämlich eben viertens der Verteidigungsfall. Wann tritt er ein? Das Grundgesetz sagt dann, wenn, Zitat, das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht. Schwierig ist dabei, wie eben schon gesagt, wie es mit weniger klassischen Angriffen aussieht. Das ist dann letztlich Interpretationssache. Aber egal, um welchen Angriff es geht, immer muss erst offiziell beschlossen werden, dass der Verteidigungsfall eintritt. Genau wie beim Spannungsfall.
Ist aber auch irgendwie ein ungutes Gefühl, dass du in diese Lage gebracht werden könntest, einfach durch einen Poker, der jetzt ja schon läuft. Also momentan haben wir ja von unseren Geheimdiensten, also in der Regel amerikanischen, Koordinaten von irgendwelchen russischen Ölanlagen oder so, die den Ukrainern gegeben werden, damit die da eine Drohne reinfliegen können. Wenn der Russe sich dann dazu entscheidet, dass er irgendeinen Cyberangriff oder irgendeine, keine Ahnung, mal tatsächliche Drohnensache, die dann auch bewiesen werden kann, über einen Flughafen macht, den Flughafen lahmlegt, da nicht gestartet werden kann, Infrastrukturangriffe macht, als Vergeltungsmaßnahme dagegen, dann sind wir diejenigen, die kurz vorm Verteidigungsfall und definitiv im Spannungsfall stehen. Ne? Einfach, weil dieser Poker eben erwidert wird, ja, von der anderen Seite. Ein Poker, der, wenn du eine Umfrage machen würdest, wahrscheinlich vom Großteil der Leute nicht unterschrieben würde.
Anders als beim Spannungsfall aber reicht dazu eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nicht aus. Zusätzlich braucht es auch noch eine Zustimmung des Bundesrats. Das ist zumindest die Theorie. In der Praxis kann es natürlich auch sein, dass absolutes Chaos herrscht. Deutschland wird angegriffen, alles steht Kopf. Der Bundestag kann nicht zusammenkommen, der Bundesrat auch nicht. Wie läuft das dann? Zunächst mal ist wichtig, sobald Deutschland angegriffen wird, hat es das Recht, sich zu verteidigen. Auch ohne entsprechende Parlamentsbeschlüsse.
Alter, du hast immer das Recht, Krieg zu führen. Du kannst auch einen Angriffskrieg führen. Wer entscheidet denn darüber? Das ist immer so ein lächerlicher Quatsch. Dann hat Deutschland das Recht. Ja, wer steht denn über diesem Recht? Also, wenn ich jetzt Österreich angreife, dann sage ich, oho, das ist aber gegen das Gesetz. Ja, was wollt ihr machen? Ja, dann führen wir gegen euch Krieg. Aha, also die Konsequenz ist, wenn ich euch angreife, ist, dann führen wir Krieg. Und wenn es ein illegaler Krieg ist, dann führen wir trotzdem Krieg. Das ist so ein dämlicher Scheiß jedes Mal.
Ab der ersten Evidenz dann halt nicht den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, wenn es regelkonform ist.
Ja, genau.
Das ist der Preis.
Sekunde darf sich laut Völkerrecht das angegriffene Land wehren. Danach geht es aber um die Frage, wie reagiert man politisch?
Das Völkerrecht, wer macht darüber? Irgendein Typ namens Volker, der in seinem Büro sitzt und sagt nein.
Und gesellschaftlich auf den Angriff. Und genau dafür ist es wichtig, dass der Verteidigungsfall offiziell beschlossen wird, um eine gesetzliche Grundlage zu haben. Im optimalen Fall klappt das so wie eben beschrieben. Bundestag und Bundesrat entscheiden das mit entsprechenden Mehrheiten. Ist das aber nicht möglich, zum Beispiel weil nicht genügend Abgeordnete zusammenkommen können,
dann müssen alle Parteien, die nicht dafür waren, erst verboten werden und die Abstimmung muss wiederholt werden.
Einen Plan B. den Gemeinsamen Ausschuss. Der Gemeinsame Ausschuss ist ein Einkammerparlament und tritt als Ersatz für Bundestag und Bundesrat zusammen, wenn es die Umstände erforderlich machen. 48 Abgeordnete sind in diesem Gemeinsamen Ausschuss vertreten, entsprechend der aktuellen Mehrheitsverhältnisse und zu 2/3 aus Mitgliedern des Bundestags bestehend und 1/3 aus Mitgliedern des Bundesrats. Interessant ist, auch in Friedenszeiten, so wie jetzt, wird zu Beginn jeder Legislaturperiode von den Fraktionen festgelegt, wer in diesem Gremium vertreten ist. Das weiß man dann also schon vorher. Der gemeinsame Ausschuss kann dann sehr schnell mit 2/3 Mehrheit den Verteidigungsfall offiziell beschließen. Letztlich wird das dann vom Bundespräsidenten bekannt gegeben. Grundsätzlich ist dieses Vorgehen nicht unumstritten, denn theoretisch wäre damit auch eine Art Staatsstreich möglich. Der Großteil der Mitglieder des Ausschusses könnte eine Notsituation ausnutzen, um den Bundestag und den Bundesrat außer Kraft zu setzen.
Ich meine, ein Staatsstreich, der vielleicht ganz opportun werden könnte, wenn es wirklich in Aussicht steht, dass die AfD an die Macht käme. Ne? Dann könnte man genau solche Hebel benutzen und sagen halt, nee, äußerer Feind, gilt jetzt alles nicht. Die normalen Regeln unserer Gesellschaft sind außer Kraft gesetzt. Und wer nicht mitzieht, ist halt Verräter unserer bunten Gesellschaft.
Ja, aber dann müsste das ja als Voraussetzung haben, dass die AfD nicht vorher schon in genügender Mehrheit in diesem Gremium drin sitzt. Also, das wird ja wahrscheinlich der Fall sein, weil die AfD ja nicht von 0 auf 51% kommt, sondern von 25 auf 31%, von 31 auf 37 und dann von mir gleich mal von 37 auf 50. Aber dann vor dieser Wahl zu 50, dann bist du ja schon mit 37% dabei.
Sicherlich, es sei denn, es passieren wirklich epochenwechselmäßige Ereignisse.
Ja, ne? Ja, klar.
Wenn sowas passieren sollte vor der nächsten Bundestagswahl und dann steht es in Aussicht, dass die wirklich ihre Macht verlieren, naja, da könnte es ihnen in den Fingern jucken.
Kann sowas aber
ja, und wie gesagt, all diese Paragraphenreiterei, all diese Ausschüsse, das ist überhaupt nicht gesagt, dass das in der Realität darauf ankommt. Ne? Guck dir Corona an, guck dir sonst irgendwas an. Du kannst immer halt ein Gesetz finden, das dir die Möglichkeit gibt, zu tun, was du tun willst. Also, was soll's?
Es geht vor allem darum, mit welcher Theatralik das Ganze der Öffentlichkeit medial verkauft wird. Und wenn die groß genug ist, dann findest du, wie du gerade angesprochen hast, irgendetwas, was du dann gummimäßig da reinpacken kannst auf juristischer Ebene. Das ist sowieso nicht sonderlich wichtig. Die Richter kippen einfach um.
Ja, genau. Oder auch diese ganzen Ausschüsse und wie die besetzt sind, ne? Also, du findest dann halt genug Belege, dass die AfD mit Russland kollaboriert hat und schon immer der ewige Verräter war und deswegen muss die Partei verboten werden, dann sitzt sie nicht mehr im Ausschuss drin. So.
Passieren, dazu wäre schon eine beispiellose Verschwörung nötig. Aber zurück zum Ablauf. Entweder Bundestag und Bundesrat oder der gemeinsame Ausschuss beschließen den Verteidigungsfall. Wie geht's dann weiter? Wenn der Bundestag und der Bundesrat noch normal arbeiten können, dann ist das Gesetzgebungsverfahren zwischen den beiden Kammern stark vereinfacht. Funktioniert das nicht, dann arbeitet die Bundesregierung ausschließlich mit dem gemeinsamen Ausschuss zusammen. Dazu wird das Prinzip des Föderalismus aufgeweicht, zugunsten des Bundes. Das heißt, dort, wo normalerweise die Bundesländer die Entscheidungsgewalt haben, darf teilweise auch der Bund eingreifen. Was während des Verteidigungsfalls aber nicht möglich ist, das sind Änderungen der Verfassung und eine Auflösung des Bundestags. Und auch der Bundeskanzler bekommt mehr Macht. Während in Friedenszeiten der Verteidigungsminister Chef der Bundeswehr ist, wird das im Verteidigungsfall der Bundeskanzler. Er ist dann Oberbefehlshaber über die Streitkräfte. Ganz wichtig dabei ist, eventuell anstehende Wahlen werden ausgesetzt. Bis zu 6 Monate nach dem Ende des Verteidigungsfalls beim Bundestag und bei den Landtagen. Sollte ein neuer Bundeskanzler gewählt werden müssen, dann übernimmt das auch der gemeinsame Ausschuss. Dort wird dann ein neuer Bundeskanzler bestimmt. Und was, wenn die Situation so chaotisch ist, dass auch dieser Ausschuss nicht zusammenkommen kann, wenn es da kein Treffen geben kann? Dieser Fall ist tatsächlich im Grundgesetz gar nicht genau geregelt. Vermutlich würde dann die Bundesregierung erst einmal allein übernehmen. Einfach irgendwelche Gesetze erlassen könnte die Bundesregierung aber nicht, denn das Bundesverfassungsgericht soll laut unserer Verfassung im Verteidigungsfall nämlich unbedingt arbeitsfähig gehalten und geschützt
werden. Ja, aber das ist ja auch wieder, okay, wir haben jetzt hier einen Krieg, der so hart ist, dass schon sozusagen wir in der dritten Linie der Prozessordnung sind, was man überhaupt tun kann, ja? Also auf der Straße, die sind alle aufgerissen, da rollen Panzer, aber das Bundesverfassungsgericht, ja, das keine Armee befehligt, das keine Truppen hat, ja, das sagt irgendwas. Und dann kommt es darauf an, entweder passt sich das Bundesverfassungsgericht aus seiner natürlichen Inklination her den Umständen an, oder es wird einfach ignoriert, wenn es denn soweit käme.
Aber natürlich sind das nicht die einzigen Dinge, die passieren, wenn in Deutschland der Verteidigungsfall eintritt. Das ist erstmal nur der politische Aspekt. Man muss sich das mal vorstellen. Das bedeutet, dass irgendjemand, ein Land oder sonst eine feindliche Kraft Deutschland angreift, wahrscheinlich massiv. Da müssen die Bevölkerung und die, die sie vertreten, natürlich geschützt werden. Das Problem ist, es gibt kaum noch Schutzräume. Aktuell würden rund 500.000 Menschen in Deutschland einen Platz in einem öffentlichen Bunker finden. Von ursprünglich 2.000 öffentlichen Bunkern standen Ende 2024 nur noch rund 600 zur Verfügung. Seit dem Ende des sogenannten Kalten Krieges lag die Priorität in Deutschland lange Zeit auf Abrüstung. Das ändert sich erst nach und nach wieder, aber es dauert natürlich, bis Dinge
an... Ich mache mir irgendwie überhaupt keine Sorgen um die Anzahl von Bunkern in Deutschland. Ich mache mir meistens Sorgen, wie unsere Regierung es irgendwie versaubeutelt und uns in einen Krieg führt, den wir nicht führen sollten.
...geschoben sind. Im Jahr 2023 hat die damalige Bundesregierung das Gesamtszenario zivile Verteidigung auf den Weg gebracht, in dem es unter anderem auch um Schutzräume geht. Basis dieses Papiers ist wiederum die Konzeption zivile...
Die wichtige Frage ist... Gilt das mit den Transfrauen denn in dem Schutzraum dann wiederum? Also darf ich da auf die Bunker-Trans- oder die Bunker-Frauentoilette, wenn das in meinem Pass steht?
Verteidigung.
Da müssen wir aber das ständig tagende Bundesverfassungsgericht fragen. Ich darf
ich am Leben gehalten worden. Die das doch beschäftigt.
Ja. Jahr 2016. Darin geht es unter anderem um den Schutz der Bevölkerung, um Evakuierungspläne, Krankenhausalarmplanung, aber auch darum, dass im Falle eines Angriffs wichtige Kulturgüter geschützt werden müssen. Und wenn wir gerade schon über die Bevölkerung gesprochen haben, was bedeutet denn der Verteidigungsfall für unseren
Alltag? Das Denkmal vor Höckers Haus zum Beispiel. Es kriegt eine Ehrengarde oder so.
Für unser Leben. Grundsätzlich ist klar, es handelt sich um eine Ausnahmesituation.
Um das Holocaust-Mahnmal, das originale Ding in Berlin, wird irgendwie so eine Truman-Show-mäßige Kuppel aus Atomexplosionssicherung. Das ist das Letzte, was noch steht. Der Rest von Deutschland ist einfach eingeäschert. Diese fucking Brocken stehen noch.
Und was solche Situationen mit unserem Alltag machen können, das haben wir ab dem Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie erfahren. Ähnlich wie während der Pandemie hat der Staat die Möglichkeit, massiv in verschiedene Bereiche einzugreifen. Und das wegen des verkürzten Gesetzgebungsverfahrens sogar sehr schnell. Das kann auch Grundrechte.
Ja, das hat er auch so super gemacht. Das ist richtig gut gelaufen, ja. Keine dieser Entscheidungen, die sollte im Nachhinein angezweifelt werden. Und es gibt auch keine Grundlage, unzufrieden zu sein mit dem, was da gelaufen ist.
Ich meine, man kann das ja ganz kurz auf den Punkt bringen. Das Verfassungsgericht unter Habert, der von Merkel da aus politischen Gründen reingesetzt wurde als Präsident, hat alles durchgewunken, was sie beschlossen haben, hat alle Beschwerden dagegen abgewiegelt. Jetzt, von mir aus, findet ihr irgendeinen winzigen Unteraspekt, wo man irgendwie Recht bekommen hat. Aber im Großen und Ganzen wurde die Linie der Regierung komplett gedeckt. Und ungefähr ein Jahr, nachdem die Pandemie dann vorbei war, in Anführungszeichen, also die Fallzahlen waren eigentlich genauso wie vorher, aber man hatte halt entschieden, die Pandemie ist jetzt vorbei, gab es den Evaluationsbericht der Expertenkommission der Bundesregierung. Und der hat dann festgestellt, das war alles verfassungswidrig. Also da steht so drin, das zweite Infektionsschutzgesetz war verfassungswidrig, in diesen Worten. Das Gericht konnte das da, also genauso wird das damals dann auch laufen, ne? Wenn dann irgendwie, vor allem wenn die Stimmung dann im Nachhinein kippt gegen die Maßnahmen, die beschlossen wurden, irgendwie die und die, keine Ahnung, man darf sich jetzt nicht mehr darüber äußern, diese Gruppierung hier wird verboten, Proteste auf den Straßen dagegen werden verboten und so weiter. Und am Ende ist dann die Rede davon, ja gut, das war eigentlich alles scheiße, dann würde irgendein Papier von irgendeiner Expertenkommission pro forma nochmal festhalten, das war eigentlich alles verfassungswidrig, was aber keine Rolle spielt, weil es keine Konsequenzen hat.
Ein paar Beispiele. Durch das Wirtschaftssicherstellungsgesetz können Unternehmen dazu verpflichtet werden, ihre Produktion komplett oder teilweise umzustellen. Firmen, die vielleicht sonst Autos produzieren, müssten dann Panzer herstellen, zum Beispiel. Sogar auf Bank- und Börsengeschäfte kann der Staat theoretisch Einfluss nehmen. Und, auch das gehört dazu, laut Gesetz wird die Berufsfreiheit...
Ja, all diese Gesetze sind an sich sinnvoll, wenn du Krieg hast. Das Problem ist, es bringt dir halt nichts, wenn du irgendeinen Idioten hast, der oben dran sitzt. Wenn du keine kompetenten Leute hast, denen du vertrauen kannst und die dein bestes Interesse... vertreten, dann sind diese ganzen Gesetze, ob sie jetzt niedergeschrieben sind oder nicht, es wird ja sowieso so kommen, sinnlos, weil sie halt nicht kompetent umgesetzt werden.
Verteidigungsfall stark eingeschränkt. Man darf dann dazu gezwungen werden, irgendwo zu arbeiten, auch wenn man das gar nicht möchte. Zum Beispiel in Verkehrsunternehmen oder in der Energieversorgung. Das Landbeschaffungsgesetz gibt dem Staat das...
Du kannst gezwungen werden. Und was ist, wenn ich sage nein? Oder was ist, wenn ich dann ein zuverlässiger Arbeiter bin, den man nicht unbeaufsichtigt mit der Maschine allein lassen will, wenn man denn will, dass sie nicht kaputt geht? Was machen sie dann?
Das funktioniert ja alles nur bis zu einer kritischen Masse. Ne? Ansonsten musst du halt wirklich eine Terrorherrschaft ausüben. Wahrscheinlich wäre die Antwort, du kommst dann ins Gefängnis für 5 Jahre oder irgendwas.
Ja, aber Gefängnis für 5 Jahre, weil ich die Maschine falsch bedient habe oder was?
Das nicht. Wenn du einfach sagen würdest, nein, wenn du straight up damit wärst. Aber wenn du
sabotierst... Ja gut, ich sag nicht nein, ich sag natürlich ja und dann, ja, geht die Maschine zufällig kaputt.
Genau, wenn du sabotierst und damit sneaky bist, hätten sie, glaube ich, Spaß. Insbesondere, wenn das eine größere Masse macht. Aber selbst das offene Nein von einer größeren Masse würde sie in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Du kannst die nicht alle im Gefängnis unterbringen. In einem anderen Staat, der einen solchen Krieg führt, der einen Krieg auf solchen Größenordnungen führt, wie es in der Geschichte war, würde man vermutlich einfach erschossen werden oder irgendwas. Aber ja, dieses Mittel haben sie ja gar nicht mehr.
Da kommst du entweder in irgendein so ein Strafbataillon oder es geht in den Kragen.
Recht, Besitzer von Grundstücken zu enteignen gegen eine entsprechende Entschädigung. Wenn zum Beispiel ein Bauer ein Feld hat, auf dem Raketenwerfer aufgebaut werden sollen, dann muss er das Grundstück unter bestimmten Umständen der Bundeswehr überlassen, hat gar keine andere Wahl.
Und auch das ist, glaube ich, ein komisches Beispiel, weil wenn du ein Feld hast, auf dem Raketenwerfer aufgebaut werden sollen, dann ist die Frontlinie eh schon so nah, dass du Schwierigkeiten hättest, irgendeinen Bauern zu finden, der da noch ist.
Und du hast ja überhaupt keinen Nachteil als Bauer davon im Prinzip, ne? Also es tut dem Feld ja nichts. Ja, also ich glaube, das sind ganz andere Dinge, die dann... Probleme.
Ja, ich meine, es tut dem Feld, dass es zum Ziel wird, ne? Da wird halt Artillerie wahrscheinlich dann drauf fliegen.
Ja, aber wie du ja schon sagtest, wenn das in Frontreichweite ist, kann der doch sowieso seine Kartoffel nicht mehr ernten.
Ja, exakt.
Die Kommunikationsfreiheit kann im Verteidigungsfall eingeschränkt werden, allerdings nur durch...
Die kann auch im Friedensfall eingeschränkt werden. Wir haben das während Corona gesehen, du konntest da kaum Corona im scheiß Video sagen, ohne dass das dann geblockt oder geshadowbanned wurde oder so weiter.
Ja, den Flederschnief haben wir es deswegen damals genannt. Ja.
Gesetze, die dann nach dem Verteidigungsfall zwingend wieder auslaufen müssen, so wie andere Gesetze auch. Und dann ist da noch die Sache mit der Wehrpflicht. Die wird nicht nur im Spannungsfall automatisch aktiviert, sondern auch im Verteidigungsfall. Es gilt dabei für Männer das, was ich vorhin schon gesagt habe, aber für Frauen ändert sich im Verteidigungsfall auch etwas. Zwar gilt für sie weiterhin keine Wehrpflicht, allerdings laut Artikel 12a Absatz 4 des Grundgesetzes eine andere Verpflichtung. Zitat: Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie...
Ich meine, das alles, also dass wir zumindest während deren Worten Glauben schenken würden, auf eine Situation hinsteuern, wo es sein kann, dass du die Männer dazu zwingen musst, dass sie ihr Leben riskieren, dass viele von ihnen sterben werden, weil sie Männer sind und das ihre Pflicht jetzt ist für ihr Land. Dass aber gleichzeitig wir immer noch nicht sagen können, auch nur milde Kritik daran üben können, wenn irgendeine Frau sich dafür entscheidet, kinderlos zu bleiben, das ist halt ein Zustand völliger Absurdität. Ich muss da zum ersten Mal dran denken, als Christina Schröder, die alte CDU-Tante war es, glaube ich, ne? Die war nicht bei der FDP, sondern bei der CDU.
Mild-basierte, ne?
Ja, genau. Sie redete davon, dass es ging darum, Wehrpflicht nur für Männer oder auch für Frauen. Und, also klar, jeder Nicht-Clown-Staat hat Wehrpflicht nur für Männer, das ist vollkommen klar, darum geht's hier nicht.
Ja, ich würde Wehrpflicht allgemein machen. Ich würde die Frau natürlich nicht in die Front schicken, aber die werden bei mir alle verpflichtet.
Ja gut, ich meine, wenn es jetzt bei uns hier um die Diskussion geht, dann gibt es im Grunde genommen zwei Lager, die das wollen. Die einen, die halt quasi sagen wollen, Edgy-Badge, jetzt führen wir mal den Feminismus hier konsequent durch und das ist dann eben auch zu eurem Nachteil. Und die anderen, die sagen, Frauen und Männer sind gleich und dementsprechend, also die sich dann wirklich vorstellen oder zumindest das Bild in den Köpfen der Leute erschaffen wollen von einer Infanteriedivision, die irgendwie 50-50 geschlechtermäßig aufgestellt ist und da irgendwelche Schützengräben stürmt. Ne? Genau, jedenfalls ihr Argument war, Frauen leisten Geburt, deswegen sind sie von der Wehrpflicht ausgeschlossen und sollten es auch bleiben. Dann sollten sie das aber auch tun, ne? Also wenn wir eine Geburtenrate von 1 haben und wir haben halt, keine Ahnung, ungefähr zur Hälfte oder so Frauen, die weder Geburt geleistet haben, noch vorhaben, jemals in ihrem Leben Geburt zu leisten, in den Worten von Christina Schröder, können dann halt ebenfalls zu Hause bleiben, dann führt das Ganze halt einfach ad absurdum. Es führt, also generell, das Szenario, der Krieg als Idee führt die liberale Gesellschaftsordnung, wie wir sie aufgebaut haben, an und für sich ad absurdum. Es werden so viele Sachen dann grotesk und auf der anderen Seite tyrannisch wirken, wenn das geschehen sollte, dass alleine daran die Gesellschaft schon mal nicht zerbrechen muss.
Wie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 25.
Also auf der einen Seite hast du dann Für den Fortbestand des Landes, weil der jetzt zur Disposition steht, ist es gerechtfertigt, junge Männer gegen ihren Willen in den Tod zu schicken. Also eine Menge von denen werden sterben, die scheißen sich ein, die heulen und wir sagen, nein, scheiß drauf, wir schleifen dich jetzt in diesen Schützengraben und jetzt viel Spaß. Auf der anderen Seite, für den Fortbestand des Landes, auch nur Kritik daran zu üben, dass eine größere Zahl von Frauen als wahrscheinlich jemals zuvor in der deutschen Geschichte sagt, ich will überhaupt keine Kinder zu bekommen, das ist antifreiheitlich und im Grunde genommen, ja, gegen unsere Grundwerte und die Demokratie.
Ja, das schön, ist halt wie das funktioniert, ne? Ja.
Und 50. Lebensjahr zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Und ähnlich wie bei den Männern ist das für Frauen verpflichtend. Da hat man gar keine andere Wahl. Natürlich gibt es dabei aber auch immer wieder Ausnahmen, zum Beispiel in sogenannten Härtefällen. Bei Menschen mit Behinderung, bei Schwangeren oder auch bei Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen. Auch für Leute, die in besonders wichtigen Berufen arbeiten, kann es Ausnahmen geben. Und auch wenn man noch in der Schule ist, gibt es die Möglichkeit auf Befreiung von der Wehrpflicht. Für unter 18-Jährige sowieso, für die gilt die Wehrpflicht ja noch gar nicht. Und wenn man kurz davor steht, einen Abschluss zu machen, auch in der Ausbildung, gibt es ebenfalls Möglichkeiten, erst einmal nicht eingezogen zu werden. Ganz theoretisch kann es im Verteidigungsfall aber jeden ab 18 Jahren treffen, unbeachtet der persönlichen Situation. Letztlich muss man versuchen, für sich selbst einzustehen. Und auch das ist in diesem Zusammenhang wichtig. Der Staat ist zwar auch im Verteidigungsfall dazu verpflichtet, für unsere Grundversorgung zu sorgen, aber eine hundertprozentige Garantie darauf gibt es nicht. Deshalb rät die vorhin schon erwähnte Konzeption zivile Verteidigung. Die Bevölkerung soll durch geeignete Maßnahmen angehalten werden, für einen Zeitraum von 5 Tagen je 2 Liter Wasser pro Person und Tag in nicht gesundheitsschädlicher Qualität vorzuhalten. Die Bevölkerung wird angehalten, einen individuellen Vorrat an Lebensmitteln für einen Zeitraum von 10 Tagen vorzuhalten, um durch entsprechende Eigenvorsorge die staatlichen Maßnahmen zu unterstützen. Und auch wenn es um Medikamente und andere medizinisch wichtige Dinge geht, sollen wir zur Sicherheit selbst vorsorgen. Denn im Ernstfall wären die Krankenhäuser voll mit Tausenden von Verletzten. Da wäre es schwierig, eine flächendeckende Versorgung aufrechtzuerhalten. Und überhaupt, natürlich lässt sich gesetzlich einiges zur Organisation im Verteidigungsfall regeln, aber Krieg ist permanenter Ausnahmezustand. Wenn es wirklich mal hart auf hart kommen sollte, dann hilft auch das ausgefeilteste Gesetz nichts. Wichtig ist, so steht es sinngemäß auch in der Konzeption zivile Verteidigung, dort vorsorgen, wo man es selbst kann. Zum Beispiel ist es hilfreich, mal zu checken, ob bei Versicherungen, die man abgeschlossen hat, auch Kriege als Ursache für Schäden mit eingeschlossen sind.
Elblandfinanzen, bin ich eigentlich gegen Krieg versichert?
Beendet wird der Verteidigungsfall übrigens auch wieder durch Bundestag und Bundesrat und zwangsläufig dann, wenn der Angriff vorbei ist, dann muss das entsprechend beschlossen werden. Aber ganz ehrlich, kurz meine persönliche Meinung dazu, eigentlich möchte man sich damit gar nicht so genau beschäftigen. Denn natürlich wäre uns allen zu wünschen, dass wir den Inhalt dieses Videos hier niemals brauchen werden.
Man möchte sich vor allem nicht so genau damit beschäftigen, weil es ja überhaupt sinnlos für einen ist zu wissen. Also selbst wenn diese Regeln eingehalten werden und nicht einfach über den Haufen geworfen werden oder frei interpretiert, was bringt mir das alles? Ich habe ja auf diese ganzen Maßnahmen, die er erwähnt hat, null Zugriff. Jeder Bürger, der ihm dazu sieht, hat null Zugriff. Das ist wie eine riesige Maschine, die abseits seiner Kontrolle funktioniert. Also ich könnte das auch alles nicht wissen, das hätte für mich genau denselben Effekt. Und das ist doch generell den Eindruck, den man von der Demokratie hat. Was bringt es mir, das alles zu wissen?
Also ich denke, das sowieso. Diese ganzen Kriegsszenarien, die Omnipräsenz vom Thema Krieg und der Poker, den sie sich da leisten, ist für sie ein massiv zweischneidiges Schwert. Also es gibt sehr große Vorteile, und zwar, dass man halt den äußeren Feind auch innen politisieren kann. Dass man Leute, die einen einfach im Inneren nerven und die eigene Machtbasis bedrohen, bekämpfen kann auf der Grundlage vom äußeren Feind, indem man halt nahelegt, wie war es bei der AfD neulich, die haben diese und diese Anfragen zu Verteidigungssachen gestellt. Das wollen die bestimmt an Russland weiterleiten. Ne? Deswegen müssen jetzt ausgeschlossen werden, davon solche Anfragen stellen zu können und so ein Scheiß. Du kannst die Opposition piesacken und du kannst vor den Leuten, die du radikalisiert hast, die quasi dein Narrativ zu 100% kaufen und die Bestie an der Grenze sehen, die uns überrollen will und davor geschützt werden wollen, die Legitimität dafür erkaufen, dass du mit denen sonst was machst. Auf der anderen Seite führt es das Grundkonstrukt und die Weltanschauung und das Menschenbild, unter dem die Gesellschaft momentan funktioniert, massiv ad absurdum. Ne? Wir hatten das ja gerade mit der Wehrpflicht für Frauen, wir hatten das mit dem Trans-Thema, man könnte noch diverse weitere. Also auf einmal ist das heilige Individuum gar nichts mehr wert. Das Individuum, das so heilig war, dass wir sonst was an Arbeit, verrichten mussten, dass wir die Sexualkriminalität verdreifacht haben, einfach nur um Herkunft beliebig zu machen und hier langsam mal etwas bunter zu werden und so weiter. Das ist jetzt so wenig wert, dass man es einfach als Schachfigur, als Pokerchip in ja. einem geopolitischen Konflikt verwenden kann. Es wird schwer fallen, den Rest der Scheiße nicht auch rückabzuwickeln oder Angriffen ausgesetzt zu sein, die an der eigenen Machtbasis massiv sägen werden. Gut, den kann man dann sich dann wieder mit dem ersten Aspekt verwehren und erwehren, und zwar indem man eben behauptet, die kommen von dem Feind eigentlich. Ne? Das sind subversive Kräfte, die eigentlich feindgesteuert sind oder feindlicher Propaganda aufgesessen sind und damit quasi gleichbedeutend mit dem äußeren Feind sind. Aber das ist schon eine bremsige Lage.
Dahin in Frieden und Freiheit leben können und dass wir zwar für den Ernstfall vorbereitet sind, dass dieser Ernstfall aber niemals eintreten wird. Hoffe auf das Beste, bereite dich auf das Schlechteste vor. Diesen Spruch kennt ihr vielleicht, soll ungefähr so auch schon Cicero gesagt haben. Und ich denke, das ist in diesem Zusammenhang ein ganz gutes Motto. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Video
im Zuge des Bürgerkrieges dann weggemessert wurde. Also, okay, naja. Ja, was war das für ein Video? Halt war so ein typisches Miro-Video, ne? Nee, Mirko heißt er, Mirko-Video.
Ja, ich weiß lustigerweise immer noch nicht, warum wir das jetzt unbedingt gucken sollten. Aber ich hoffe, der Superchatter ist zufrieden. Also, ja. Es war ganz nett, das mal irgendwie so von ein paar Seiten aus zu beleuchten. Ja. Wie Mirko das immer macht,
aber ja,
ein paar
Sachen zu reagieren. Dankbar kurz.
Da war jetzt kein sonst knackiges Ding drin. Gehen wir zum nächsten.